zu. Heute grüße ich mal ganz besonders neben euch alle Nachbarn, die uns sehen oder hören. Die sich darüber freuen oder uns aushalten hier im Garten. Wir leben in einem Land, da dürfen die Glocken noch läuten, wie wir sie jetzt hören. Schallzeichen zur Religionsausübung, habe ich letzte Woche gehört. Und auch was wir tun, wenn wir singen und sprechen, ist genau das. Wir wünschen allen, die zuhören, hier und sichtbar und unsichtbar, ein gesegnetes Pfingstfest. Aber was feiern wir Pfingsten eigentlich? Pfingsten, die Conny schon schön gesagt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Wirksamkeit Gottes in dieser Welt. Wir glauben Gott, den Vater und Schöpfer, Christus, der kam, für uns lebte als Vorbild, für uns gelitten hat, auch gestorben ist, auferstanden ist. Und wir glauben den Geist. Und kurz gesagt ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, einfach Gott mit uns. Heute, hier im Alltag und wenn wir diesen Garten auch wieder verlassen. Wir haben am vergangenen Donnerstag ein schönes Erlebnis gehabt in dem deutschsprachigen Raum. Es gab wiederum eine Übertragung eines großen ökumenischen Gebetes, gemeinsam vor Pfingsten. Christen unterschiedlichster christlicher Kirchen haben, und das konnte man online verfolgen, miteinander gebetet. Evangelische, katholische, orthodoxe, freikirchliche Christen, Christen einer messianischen Gemeinde, jüdische messianische Gemeinde, ganz unterschiedliche, eine große Vielfalt. Und gemeinsam haben sie gebetet und gerungen und gefleht, dass Gottes Geist doch wirksam sein möchte in dieser Welt. Was können wir tun, damit Gottes Geist wirkt? Damit wir in den Genuss der Kraft und der Leitung des Geistes Gottes kommen. In unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in dieser Welt. Können wir etwas dazu beitragen? 3 Szenen dazu. Als erstes natürlich die Pfingstpredigt, das Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2. Als sie die Predigt hörten damals und das Evangelium erklärt bekamen, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus, der die Predigt gehalten hatte, und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen und können wir tun, damit wir in den Genuss der Kraft Gottes kommen in unserem Leben, um vom Heiligen Geist erfüllt und geleitet zu werden, nachhaltige Veränderung in unserem Leben zu erfahren und zu spüren? Was sollen wir tun? Sagt es uns. Zweite Szene. Vor vielen Jahren, an meiner letzten Stelle, bin ich dienstags gerne in die Herrensauna gegangen und ich traf regelmäßig auf denselben Kreis ältere Herren dort, die wahrscheinlich die zweite Gruppe neben Pastoren, die dienstags den freien Tag haben, sich dort treffen. Und als ich dann schon besser Schwäbisch verstand, habe ich gehört, sie ärgern sich jeden Dienstag über die Politik, über die Jugend von heute. Und je mehr ich verstand, umso mehr habe ich mich geärgert. Da saßen die braungebrannten Herren mit ihren Goldkettchen und haben sich beschwert, dass ihre Altersgruppe so furchtbar benachteiligt wird. Und irgendwann war mir das zu heiß, ja, in der Sauna zu heiß. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe ich nur gesagt, ja, es gibt ja auch vieles, wofür man dankbar sein könnte. Oh, dann ging es los. Das war wie ein Aufguss dann in dem Gespräch. Und der eine war so der Wortführer und sagte, ich habe 40 Jahre gearbeitet, um mir das alles zu verdienen, den wohlverdienten Ruhestand. Was soll ich denn Ihrer Ansicht nach tun? Was soll ich tun? Ich war so sprachlos. Er hat dann selber einen Vorschlag gemacht. Soll ich vor dem lieben Gott auf die Knie fallen? Oh, dachte ich, keine schlechte Idee. Aber wir mussten dann raus und das war auch gut so. Warum haben wir Deutschen so einen verbissenen Geist, dachte ich dann manchmal. So eine Undankbarkeit, die uns da in uns hochsteigt. Ich kenne das ja von mir auch. Dritte Szene. Und jetzt reisen wir wieder zurück, natürlich nach Babylon. Hesekiel, der wird heute noch einmal bemüht, ihr Lieben. Die Geschichte habt ihr jetzt vielleicht schon etwas präsenter im Hinterkopf. Da sitzt das Volk Gottes im 6. Jahrhundert vor Christus an den Bächen von Babylon. Und Hesekiel ist der Prophet. Jeremia in Jerusalem, Hesekiel dort in der Fremde. Wir hatten schon die Vision von dem Totengebein, das neue Beleben. Und direkt vorher, Kapitel 36, bekommt Hesekiel von Gott erklärt, warum das Ganze so ist. Es ist so, als ob Gott den Vorhang einmal wegmacht und Hesekiel dahinter gucken darf. Warum ist das alles passiert? Gott erklärt dem Propheten die Hintergründe der Deportation und auch der Rettung. Die Untreue des Volkes Gottes gegenüber Gott ist die Ursache für diese politische Niederlage. Aber durch die Eroberung von Jerusalem und den Sieg der feindlichen Nachbarn waren nicht nur die Hebräer die Unterlegenen und die Verlierer, sondern Gott selber, der Schöpfer Gott, war eigentlich der Beschämte und stand da wie ein Verlierer. Und jetzt wird Gott selber wieder eingreifen und sein Volk zurückführen in die Heimat. Warum? Um seine Ehre zu retten. Um seine Ehre zu retten. Er wurde beleidigt durch die Niederlage. Was muss das für ein schwacher Gott sein? Gott selber will seine Ehre retten und bringt deshalb das Volk zurück. Nicht die Ehre des Volkes. Das ist ein Schlüssel zum Verstehen. Auch der nächsten drei Verse, die ich jetzt lesen möchte, Hesekiel 36. Nur ein ganz kleiner Teil davon eignet sich für die Jahreslosung, die wir vor ein paar Jahren hatten. Aber der Zusammenhang ist wichtig, Vers 25 bis 27. Gott selber gibt eine Verheißung, nachdem er das erklärt hat. Ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von eurer Ungerechtigkeit und von allen Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Für Gott selber war es eine Kränkung und auch eine Beleidigung, dass sein Volk weggeführt wurde. Um seine eigene Macht zu beweisen und seine Gottheit wieder vor Augen zu stellen, und zwar allen Völkern der Welt, bringt er sein Volk zurück. Damit alle Menschen wieder seine Größe erkennen, rettet er sein Volk, gibt ihnen eine große Verheißung, und das ist eine dreigeteilte. Als erstes ist die Rede von Waschung, Reinigung, dann eine Herztransplantation, da kennt die Conny sich besser aus, und dann eine Inspiration durch den Geist, also Wasser, Herz, Geist. Das möchte ich grundsätzlich betrachten und auch gleich mit der Perspektive, was das für uns bedeuten könnte. Das Waschen mit diesem reinen Wasser. Das ist die Buße und die Umkehr. Von jedem Einzelnen von uns und auch von uns als Gemeinschaft. Umkehr. Weil wir gegen Gottes Lebensregeln verstoßen, weil wir unseren eigenen Idealen nicht gerecht werden. Weil wir auch aneinander schuldig werden, Beziehungen darunter leiden, was wir sagen und wie wir handeln. Wir persönlich und auch wir als Gemeinschaft werden schuldig. Darum ist der erste Schritt die Reinigung, die Vergebung. Was ist unser Anteil? Buße und Umkehr. Wasser. Das zweite ist das Herz. Gott möchte ein fleischernes Herz geben. Fleisch heißt menschlich. Das ist einfach, das sind wir, so wie wir sind, menschlich bleiben oder wieder menschlicher werden. Mal Fehler machen, mal darüber lachen. Herzlich sein, da ist das Herz drin. Verletzlich auch sein und bleiben. Zu seinem Herzen stehen, vielleicht mal wieder auf sein Herz hören. Wir sind Menschen, Gott sei Lob und Dank. Er nimmt uns so, wie wir sind. Und er gibt uns ein fleischernes, ein menschliches Herz. Und das dritte ist der Geist. die Leitung des Geistes Gottes, die Stärkung, die Tröstung in unserem Leben, Worte der Weisheit und der Erkenntnis, dass wir auch mal plötzlich erfahren, da spricht er mich an, wie auch immer. Da stärkt er mich für einen schweren Weg durch seinen Geist. Da gibt er mir Mut für Frieden und Gerechtigkeit. Und jetzt kommt der Knaller. Buße und Umkehr sind nicht die Bedingung für die Liebe Gottes. Buße und Umkehr sind nicht die Bedingung für die Liebe Gottes, sondern die Folge dessen. Nicht damit Gott mich liebt. Weil er mich liebt, kann ich umkehren, kann ich zu meinen Fehlern stehen. Gott sei Lob und Dank. Wieder ein Schritt zurück, kommen wir nochmal in die Herrensauna. Ich habe versucht, den Männern an dem Tag aus dem Weg zu gehen, das ist mir meistens geglückt, aber irgendwann saßen wir doch wieder zusammen und mir war unwohl und heiß. Und dann sagte der Mann doch, es war still, dann sagte er so hinein: Ja, ich weiß. Nun danket alle Gott. Da ist ihm Gott irgendwie begegnet in der Pause. Hat ihm bewusst gemacht, dass sein eigener Vorschlag, vor Gott auf die Knie zu gehen, gar nicht so dumm war. Nun danket alle Gott. Hat mich beeindruckt. Ich möchte selber vor Gott immer wieder auf die Knie gehen. Und ich werde das tun müssen und wollen. Und wieder einen Schritt zurück in die Apostelgeschichte, wo wir anfingen. Petrus hat gepredigt, die Menschen fragten, was sollen wir tun, um die Kraft Gottes in unserem Leben zu erfahren? Und die Antwort, die Petrus gibt, ist, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Kraft und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gottes Geist in uns, durch Wasser, Herz und Geist. Und ich dachte so, die Ausbreitung des Reiches Gottes und die Vervielfältigung der Wirksamkeit des Geistes in unserer Welt, das ist wie eine positive Infektionskette. Jetzt wissen wir alle, was das ist mittlerweile. Eine positive Infektionskette. Dass Gottes Reich sich ausbreitet und er möge bei uns allen anfangen.